Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Anne Seidel. Und hier geht es heute um eine jahrtausendealte Kulturtechnik, die wir wohl alle beherrschen, weil sie uns sozusagen in die Wiege gelegt wird.
Nein, aufhören, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht wissen, ich bin so kitzelig.
Es geht ums Kitzeln. Und was klingt wie ein harmloses Kinderspiel, ist in Wahrheit weit mehr als das. Beim Kitzeln lernen wir was fürs Leben. Und zwar gleich zwei Dinge auf einmal. Wir lernen, Nähe zuzulassen und wir lernen, Distanz zu wahren. In unserer Interviewreihe Nah und Fern hören wir dazu gleich den Literaturwissenschaftler und Kitzelexperten Christian Metz. Außerdem geht es um Konzeptkunst von Astrid Klein und um sehr viel grauen Beton. Wir berichten über brutalistische Architektur in Berlin, die manche abreißen und andere retten wollen. Das Kitzeln ist also eine ambivalente Sache. Das weiß jeder, der schon mal gekitzelt hat oder gekitzelt wurde. Kitzeln kann ein großer Spaß sein, erzeugt dabei immer auch einen Abwehrreflex. Der oder die Gekitzelte will flüchten und sich vor den kitzelnden Händen in Sicherheit bringen. Es geht also gleichzeitig darum, den anderen ganz nah an sich ranzulassen und darum, ihn oder sie auf Distanz zu halten. Der Literaturwissenschaftler Christian Metz hat ein ganzes Buch geschrieben über das Kitzeln und über den Kitzel. Genealogie einer menschlichen Empfindung nennt er dieses Buch im Untertitel. Und ich habe ihn gefragt, liegt der Reiz beim Kitzeln also womöglich genau in dieser Ambivalenz, in der Möglichkeit, Nähe und Distanz im selben Augenblick erleben zu können?
Unbedingt. Sie haben so etwas wie die kleinstmögliche Einheit aus Nähe und Distanz herausgearbeitet mit dem Kitzeln. Oder vielleicht schon von Nähe als Distanz und von Distanz als Nähe. Das ist als ambivalente Empfindung tatsächlich so etwas wie das Einüben von Distanz in der Nähe, was durch das Kitzeln in ganz früher Kindheit schon eingeübt wird und empfunden werden kann zugleich.
Beim Kitzeln gehört immer auch eine gewisse Grenzüberschreitung dazu. Der Gekitzelte schreit aufhören und versucht den Angreifer mit den Händen abzuwehren und der macht dann trotzdem weiter. Das ist sozusagen Teil des Spiels. Wie erkennen wir, wann Schluss ist? Woran merken wir, dass wir dem anderen dann vielleicht doch zu nah gerückt sind?
Das ist jetzt schon eine politische Wendung, also in einen politischen Diskurs hinein, also beispielsweise in solche akuten Debatten wie die MeToo-Debatte. Und da stellt einen das Kitzeln tatsächlich vor ein Problem. Und das Problem ist, dass schon in der kleinsten Einheit von Nähe und Distanz oder in der Ambivalenz von Schmerzempfinden und Lust, beides zugleich empfindet man nämlich, dass Kitzeln ein schwieriger Fall ist. Und das Schwierige besteht darin, dass tatsächlich der Gekitzelte Nein, Nein, Nein ruft, aber dieses Nein nicht unbedingt ein Nein ist. Also das, was in den sonstigen Debatten des Übergreifens und des Übergriffigen auf den anderen Körper ein unbedingtes Nein sein soll, das außerhalb jeder Diskussion stellt, das stellt das Kitzeln in Frage. Und damit ist das Kitzeln ein schwieriger Fall und kann missbraucht werden. Oder umgekehrt, es bedarf einer besonderen Art von Verantwortung des Kitzelnden gegenüber dem Gekitzelten.
Eben dann genau zu spüren, wann ein Nein auch ein Nein ist. Und nicht ein Ja, mach bitte weiter.
Eben genau zu spüren, wann man aus dieser potenziell unendlichen Kette des immer weiter Kitzelns, des immer weiter Lachens, das trotzdem zugleich eine Abwehrreaktion beinhaltet, wann man aus dieser potenziell unendlichen Kette aussteigt. Denn es ist tatsächlich so, dass das Kitzeln eigentlich immer weiter betrieben werden kann. Nach kurzer Erholungsphase ist der Gekitzelte schon wieder bereit, gekitzelt zu werden. Und das heißt, man kann das bis ins Extrem weiterführen. Und tatsächlich besteht da auf dieser Gefahr des Kitzelns dann zugleich der Topos, also so etwas wie das Klischee, dass jemand auch zu Tode gekitzelt werden könnte. Ein uraltes Bild schon. Ob das jemals passiert ist, kann ich Ihnen nicht sagen. Aber das gehört unbedingt zu den Erzählweisen über das Kitzeln mit hinzu, dass das potenziell möglich wäre.
Gibt es überhaupt noch eine andere Emotion, eine andere Empfindung, die so doppelt besetzt ist wie das Kitzeln, also gleichzeitig als schön und als unangenehm wahrgenommen wird?
Ich würde sagen, dass das die früheste Empfindung ist und die kleinteiligste, also eins der Grundelemente tatsächlich, ne, die wir als ambivalente Empfindung haben. Natürlich gibt es andere Formen von Ambivalenz und natürlich gibt es weitere, schon dann komplexere Emotionen des Ambivalenten. Also beispielsweise das Faszinierende, das heute überall in den Mündern liegt und alles Mögliche ist ja faszinierend, also da kommt das Fastere her, also das Blicken ins Gesicht, das zugleich das Schreckensbild sein soll. Also tatsächlich auch von der Medusa kennen wir das zum Beispiel, dass man erstarrt, während man dem anderen ins Gesicht schaut. Also Faszination ist auch ambivalent. Oder auch eine ambivalente Kategorie ist das Interessante, das Interesse. Aber ich würde sagen, das sind schon kulturelle Ausbildungen, höhere Emotionen des Ambivalenten und Kitzeln, das bekommt man schon von frühester Kindheit an in den Leib, in das Körperliche hineingeschrieben und man wird es bis ins hohe Alter auch nicht mehr los. Das scheint mir so etwas wie die emotionale, die Empfindungsbasis zu sein, das Elementarteilchen des Ambivalenten.
Das Kitzeln ist uralt. Sie gehen in Ihrem Buch zurück bis in die Antike. Heute assoziieren wir das Kitzeln ja, das haben wir jetzt schon mehrfach gesagt, vor allem mit der Kindheit, mit dem Spiel. War das damals auch schon so?
Nein, das war nicht unbedingt so. Das war nicht unbedingt so. Das wird auch eine Rolle gespielt haben, aber wir haben natürlich auch nicht viele Kindheitsaufzeichnungen aus der Antike. Es ist eigentlich so, dass schon Aristoteles über das Kitzeln tatsächlich nachdenkt, aber in einem Rahmen, den wir vielleicht schon befremdlich finden, nämlich im Rahmen seiner zoologischen Studien. Und er denkt darüber nach, dass seiner Meinung nach nur der Mensch kitzlig sei. Und er begründet das nicht damit, dass nur der Mensch lachen könnte. Ihm ist schon klar, dass auch andere Säugetiere lachen können. Sondern er begründet das mit der Feinheit der Haut. Aristoteles geht davon aus, dass das ganze Kitzeln als Mechanismus, also als körperlicher Mechanismus, sich über die Nähe überträgt. Und zwar durch Wärmeübertragung. Also direkte Berührung der Haut, die Wärme wird weitergeleitet von außen nach innen ins Körperinnere. Das Zwerchfell gerät durch die Wärme, die von unten ankommt, ins Schwingen und dadurch entsteht so etwas wie ein Luftdruck und der muss raus und der kommt raus, dieser Überdruck an Wärme im Inneren durch das Lachen. Und so stellt er sich das als eine Wärmeleitung vor. Und Aristoteles macht das zu einem ganz wichtigen Element des menschlichen Körpers und Verhaltens.
Würden Sie also sagen, dass das Kitzeln auch eine Kulturtechnik ist, die wir eben schon als Kinder erlernen und die für unser ganzes Leben eine Rolle spielt, ähnlich wie das Lesen oder das Schreiben?
Ja, das würde ich unbedingt sagen. Und ich würde sagen, dass man das sehr schön sehen kann, wenn derjenige, der kitzelt oder diejenige, die kitzelt, das mit einer bestimmten Ernsthaftigkeit sogar tut. Also meistens ist es so, dass man wie ein gemischtes Doppelt auch sieht bei den Abbildungen des Kitzelns. Also dass der Gekitzelte kaum sich halten kann vor Lachen und in konvulsivische Zuckungen sogar gerät. Und derjenige, der kitzelt, ein ernsthaftes Handwerk zu begehen scheint, mit größter Konzentration einzelne Stellen des Körpers anzielt. Und deswegen ist Kitzeln tatsächlich so etwas wie ein Handwerk und eine Kulturtechnik, das man mit großer Ernsthaftigkeit betreiben kann. Denn sie müssen ja auch tatsächlich genau die Stelle treffen und kennen vom anderen, wo dieser besonders kitzlig ist. Und dann müssen sie eben genau abwägen, wenn sie zu viel kitzeln, dann schlägt das irgendwann um. Und das hat tatsächlich was mit Maßgabe und mit Maßnehmen und eben mit der Ambivalenz wiederum von dieser Nähe, die zugleich ein Beobachten der Nähe, also eine Distanz braucht, um genau das richtige Maß zu finden. In diesem Sinne gibt es tatsächlich so etwas wie ein Kitzelhandwerk, das man zu unterschiedlichen Zeiten auch auf unterschiedliche Art und Weise ausübt. Im Simplicissimus ist das nämlich zum Beispiel so von Grimmelshausen. Da gilt noch die alte Wärmelehre und da legen zur Folter Soldaten, den Vater von Simplicissimus, neben ein Feuer, damit er dort besonders kitzlig ist, weil die Wärme, so ist ja noch die Vorstellung, ihn besonders kitzlig machen würde. Dann kitzeln die Soldaten diesen Vater und er verrät ihnen wider seinen Willen Geheimnisse, die er niemals verraten wollte.
Sie haben vorhin schon mal das Stichwort erwähnt, zu Tode kitzeln, was ja heute so eine Redewendung ist. Und es fiel auch schon das Stichwort MeToo zum Beispiel. Nehmen wir das Kitzeln heute vielleicht manchmal als zu positiv wahr, weil wir darum vor allem dieses harmlose Kinderspiel sehen?
Es gab gerade vor 14 Tagen in der New York Times einen Bericht und der hieß The Case Against Tickling. Mhm. Also tatsächlich ging es darum, dem Kitzeln den Garaus zu machen. Und es ging darum, warum das Kitzeln eben nicht eindeutig Enjoyment und Lust ausdrücken würde und warum Kitzeln deswegen gefährlich sei, bedrohlich sei und man das Kitzeln also besser abschaffen sollte. Und von daher würde ich sagen, ist die Wahrnehmung gar nicht so positiv, wie man denkt, sondern wir nehmen das schon ambivalent in seiner Bedrohung wahr und dann verschieben wir das, würde man vielleicht als Psychologe sagen. Wir verschieben das Kitzeln in einen ungefährlichen Raum, nämlich ins Infantile und in die Nähe und Distanz zwischen Familienmitgliedern. Und damit scheint es so, als hätten wir das Bedrohungspotenzial eingehegt. Und das Bedrohungspotenzial bleibt natürlich trotzdem bestehen. Das ist unsere Umgangsweise damit. Also ich würde sagen, die Infantilisierung hängt mit der Wahrnehmung des Bedrohungspotenzials und dem körperlichen Wissen der Bedrohung auch zusammen. Denn wer mal gekitzelt wurde oder mal gekitzelt hat, weiß, dass das immer eine Entgrenzung ist, hat es am eigenen Leib gespürt, dass das eine Entgrenzung ist und kennt das Gefahrenpotenzial.
Das sagt der Literaturwissenschaftler Christian Metz über die ambivalente Kulturtechnik des Kitzelns. Und alle Gespräche unserer Reihe Nah und Fern können Sie auch nochmal nachhören im Netz auf deutschlandfunk.de/kulturheute. Künstler und Künstlerinnen sind ihrer Zeit oft voraus. Es passiert nicht selten, dass sie in ihren Werken Themen aufgreifen, die dann Jahre später auch den Mainstream erreichen. Die Werke von Astrid Klein sind da ein gutes Beispiel. Schon in den 70ern hinterfragte sie in Collagen und Fotoarbeiten sexistische Stereotype und Machtstrukturen. Es ging ihr zum Beispiel um die Darstellung von Frauen in Film und Medien. MeToo lässt grüßen. Kein Wunder also, dass Astrid Klein jetzt mit fast 70 nochmal neu entdeckt wird. Vor 2 Jahren gab es eine große Ausstellung in Hamburg und jetzt eine in der Pinakothek der Moderne in München. Christian Gampert war für uns da und fühlte sich direkt an eine andere Künstlerin erinnert, die schon gegen das Patriarchat rebelliert hatte, als Astrid Klein noch ein Kind war.
Niki de Saint-Phalle hat, zumindest als schießwütige Lady, eine Nachfolgerin, Astrid Klein. Während de Saint-Phalle Anfang der 1960er Jahre auf das Patriarchat schoss, auf absurde Monster, unter deren gipserner Haut Farbbeutel zerplatzten, zielte Klein 1993 auf sich selber und auf das Publikum. Man kommt in der Pinakothek der Moderne die große Treppe hoch und sieht einen zerschossenen Spiegel oder vielmehr mehrere, 12 Stück insgesamt zusammengesetzt zu einem Rechteck, das fast eine Skulptur ist. Man blickt also auf sich selbst, umgeben von Einschusslöchern, die von der Künstlerin damals durch Hammerschläge noch erweitert wurden, sodass sich feine Risse wie Spinnenarme durch die gesamten Spiegelflächen ziehen. Kuratorin Tatjana Schäfer.
Also es geht ja auch darum, uns den Spiegel vorzuhalten und zu zeigen, wie unsere eigene Wahrnehmung geprägt wird von Medien, von einer Bildkultur, die sich tradiert über Jahrzehnte hinweg und in der sich bestimmte Dinge auch nicht verändern.
Astrid Klein ist als Professorin an der Leipziger Hochschule für Grafik und Buchkunst seit langem eine für junge Künstler ungemein einflussreiche Person. Berühmt ist sie für ihre Fotokollagen. Ihre Klassiker stammen aus einer Zeit, als Frauen um ihre Emanzipation noch kämpfen mussten. Die Pinakothek hat vor kurzem eine Fotoarbeit aus dem Jahr 1978 angekauft, die in der Ausstellung gar nicht gezeigt wird, aber Kleins Programm vorgibt. Eine Frau muss geliebt werden und sie muss wissen, dass sie geliebt wird. So steht es als Sprachstreifen, quer über ein Foto geblendet, wahrscheinlich ein Filmstill, auf dem ein erregter Mann eine halb entkleidete Frau gewaltsam am Kopf nach hinten zieht. Das nimmt natürlich Bezug auf Horvaths »Du wirst meiner Liebe nicht entgehen«. Das gilt aber durchaus auch für die 70er Jahre in Deutschland und für das Frankreich der Nachkriegszeit. Astrid Klein lebte damals zeitweise in Paris. Dort entwickelte sie inmitten einer männlich dominierten Kunstszene sogenannte Sonntagsarbeiten, in denen, wie im Fotoroman, Sprachbotschaften sich über Standfotos und gepixelte Zeitungsbilder ziehen. Fremde Bilder, die Klein sich aneignet und nochmals verfremdet. Ich spüre nichts von dem, was er spürt, steht quer über einem Foto, das eine Frau mit orgiastisch geöffnetem Mund neben einem Mann mit stählernem Blick zeigt. Der Text ist von Georges Bataille. Auf einer anderen Arbeit wird einer nur mit einem Handtuch bekleideten Brigitte Bardot eben jenes Textil von einer männlichen Hand weggezogen.
Die Hinterfragung von weiblichen Figuren in diesen Fotoarbeiten, die hat auch oft etwas damit zu tun, wie weibliche Schauspielerinnen immer wieder als Projektionsfläche dargestellt werden und auch von uns Frauen selbst als solche gesehen werden. Und das Aufzeigen der Verwundbarkeit, die darin mitschwingt, ist ein großes Thema bei Astrid Klein.
Es gibt in der Münchner Ausstellung allerdings noch ein anderes Genre, etwas mystischer und apokalyptischer. In einer wandhohen Papierbahn springt ein Rudel Hunde als schwarzer Schattenriss durch einen trostlosen Betonkeller. Und in dem wahrscheinlich wichtigsten Werk, einem sogenannten Cut von 1989, läuft ein Belichtungsschatten quer über das traurige Gesicht von Romy Schneider, während im Hintergrund der böse Johnny Rotten von den Sex Pistols lauert. Interessante Kombination. Der Zuschauer steht vor einer spiegelnden Glaseinfassung, während die auf Folie gebrachte Fotografie im Rahmen zu schweben scheint. Es ist ungewiss, ob diese Arbeiten aus den 70ern schon historisch sind oder angesichts von MeToo gerade jetzt aktuell. Wahrscheinlich beides. Astrid Klein macht ein Versöhnungsangebot. Dass vollkommene Liebe die Angst austreibe, steht über einem Filmbild, auf dem ein Mann die Geborgenheit suchende Frau umklammert. Aber das ist die Ambivalenz der Liebe. Manchmal gibt sie Schutz, manchmal ist sie ein Gefängnis.
Das vollkommene Liebe, die Angst austreibe. So heißt nicht nur ein Werk von Astrid Klein, so heißt auch die Astrid Klein-Ausstellung, die Christian Gampert in der Pinakothek der Moderne in München gesehen hat. Die Architektur des Brutalismus polarisiert. Brutalistische Gebäude, das sind in die Jahre gekommene Betonklötze, die heute kein Mensch mehr braucht. Das sagen die einen. Andere sehen in diesen Bauwerken aus den 50er bis 70er Jahren architektonische Schätze, wollen sie unbedingt erhalten und unter Denkmalschutz stellen. Unter dem Stichwort SOS Brutalismus findet man im Netz eine ganze Datenbank mit fast 2000 brutalistischen Gebäuden und sieht, welchen davon demnächst der Abriss droht. Da ist zum Beispiel der sogenannte Mäusebunker in Berlin. Das Gebäude gehört zur Berliner Uniklinik, zur Charité, soll jetzt aber einem Neubau weichen. Die Brutalismus-Fangemeinde protestiert. Tobias Wenzel.
Ein Monstrum, denkt, wer zum ersten Mal den Mäusebunker im Südwesten Berlins sieht. Das Gebäude im Stile des Brutalismus beschönigt nichts. In diesem Sichtbetonbau, nach einem Entwurf von Gerd und Magdalena Henska, macht die Charité Tierversuche. Das abgeschottete Innere, die Form einer gekappten Pyramide und das kanonenrohrartige Belüftungssystem, der Mäusebunker wirkt wie ein martialisches Raumschiff.
Die Planung war Ende der 60er Jahre. Der Mensch ist gerade auf den Mond geflogen. Es ist eine unheimliche Science-Fiction-Ära. Und da kommt das Schiffsmotiv der klassischen Moderne und es kommt die Science-Fiction-Architektur der 60er und 70er Jahre zusammen und lässt diesen Sternzerstörer entstehen.
Der Architekturhistoriker Felix Torka hat mit dem Architekten Gunnar Klack eine Online-Petition zur Rettung des Mäusebunkers lanciert. Der von der Charité geplante Abriss, für die beiden eine Schande.
Dieser gesamte Beton ist für ein 40 Jahre altes Gebäude einfach in einem Top-Zustand.
Vor uns steht ein Vollsanierungsfall.
Clemens Escher von der CDU sieht denselben Mäusebunker und blickt doch ganz anders drauf. Er macht sich für den Abriss stark, kann den Hype um das Gebäude nicht verstehen, obwohl oder gerade weil er in unmittelbarer Nachbarschaft aufgewachsen ist.
Ein Gebäude sollte auch nicht besonders hässlich sein.
Die Debatte schön, hässlich, die ist doch sehr undifferenziert. Also den Kölner Dom als direkt mal schön zu bezeichnen, das halte ich mal für zweifelhaft, dass das irgendjemand wirklich tut.
Den wolle ja auch niemand abreißen lassen, argumentiert der Architekt Ludwig Heimbach. Er plant gerade eine Ausstellung zum Mäusebunker und ist überzeugt, sein Abriss wäre eine enorme Energieverschwendung. In Rohbau und Fassade, hat Heimbach errechnet, stecken etwa so viel Energie wie in 1000 VW Golf.
Natürlich hat dieses Gebäude etwas unheimlich Schauderhaftes. Aber genau das ist ja sozusagen vielleicht auch das Einzigartige daran, weil wir als Architekten ja sonst eigentlich fast immer zu einer positiven Utopie verdammt sind. Und das ist eher vielleicht ein dystopisches Gebäude.
Heimbach hat in seiner Berliner Plattenbauwohnung Rohbeton freigelegt. Ein Sichtbetonliebhaber. Wie der Galerist Johann König. Der hat in Berlin eine baufällige, brutalistische Kirche zu einer Galerie umbauen lassen und möchte nun auch den Mäusebunker neu nutzen. Als Kreativzentrum, in dem Mensch und Tier friedlich koexistieren.
Wir wollen uns da auch zum Beispiel an der Kunst wieder orientieren. Ich denke da an das Haus für Menschen und Schweine von Rosemarie Trockel und Carsten Höller, was auf der Documenta gezeigt wurde, wo quasi so eine Art Begegnungsstätte geschaffen wurde zwischen Mensch und Schwein.
Axel Radlach-Pries schüttelt da den Kopf. Vermutlich, denn der Dekan der Charité ist nur auf dem Handy zu erreichen. Er will den Abriss des Mäusebunkers und dort einen Neubau für die Biomedizin. Eine Umnutzung würde dagegen mehr als 100 Millionen kosten, schätzt er. Sobald in diesem asbestbelasteten Hochsicherheitsbau der Strom abgestellt werde, mutiere er zu einer gefährlichen Dauerruine, die eingezäunt und bewacht werden müsse.
Und dann wird das Gebäude innerhalb dieses Zaunes vergammeln und im Grunde aussehen wie die Ruinen in Tschernobyl.
Und wer will schon ein zweites Tschernobyl?
Gute Architektur löst Emotionen aus,
weiß Christoph Rauhut. Der Berliner Landeskonservator würde den Mäusebunker gerne sofort unter Denkmalschutz stellen. Das Problem, der Abriss ist schon offiziell genehmigt. Statt eines Rechtsstreits sucht er eine friedliche Lösung, Hand in Hand mit der Charité, während Aktivisten für den Erhalt des Mäusebunkers mobil machen.
Ich schätze alle so ein, dass sie sich nicht dort anketten.
Das ist bei Gunnar Klack und Felix Torker wirklich nicht zu erwarten. So zärtlich, wie sie mit den Händen über den Beton des Mäusebunkers streichen.
Ein Gebäude, was aus Fertigteilen zusammengesetzt ist, wo die einzelnen Betonfertigteile dann wieder in einer brettergeschalten Schalung gegossen sind, das habe ich in der Form auch noch nicht gesehen.
Nee, das kenne ich auch nicht.
Der Mäusebunker als liebenswertes Monstrum.
Architektenherzen lässt er also höher schlagen, der Berliner Mäusebunker. Andere sehen in ihm nur ein hässliches Betonmonster und wollen das brutalistische Gebäude abreißen lassen. Tobias Wenzel berichtete. Über die Frage, wann Filmstudios ihre Filme in den Online-Verleih bringen können, über diese Frage wurde zuletzt heftig gestritten. Jetzt gab's eine Einigung. Karin Fischer mit den Kulturmeldungen.
Ja, und die Lösung, die die weltgrößte Kinokette AMC und das Filmstudio Universal gefunden haben, könnte die gesamte Branche verändern. Die Einigung ermöglicht nämlich, dass Universal seine Filme in den USA schon 17 Tage nach dem Kinostart als Premium-Angebot in den Online-Verleih geben kann, zum Preis von 15 bis 20 Euro, was einem Kinobesuch so annähernd entspricht. Wobei die Konditionen für Europa aber erst in den kommenden Wochen verhandelt werden. Hintergrund der Auseinandersetzung ist natürlich auch die Corona-Krise, die das Geschäftsmodell von Kinobetreibern und Verleihern drastisch verändert hat. Traditionell wurden Filme eben zuerst im Kino gezeigt und erst ein paar Monate später zum Kauf angeboten. Die Streaming-Dienste haben dann dafür gesorgt, dass dieses Zeitfenster schon deutlich kürzer wurde. Und weil während der Corona-Krise alle Kinos zu waren, brachte Universal den Animationsfilm Trolls World Tour in diesem Frühjahr stattdessen eben in den Online-Verleih, wo er dann 100 Millionen Dollar in 3 Wochen einspielte. Es geht also um viel Geld, das die Kinobetreiber dann fürchten, nicht mehr zu bekommen. Denn Universal wollte die zeitgleiche Veröffentlichung im Kino und online einfach beibehalten. Daraufhin drohte die Kinokette AMC eben gar keine Filme des Studios mehr zu bringen. Jetzt also eine Einigung. In Deutschland kämpft man noch um geringere Abstandsregeln in den Kinosälen. Kulturstaatsministerin Monika Grütters hat laut der Bild-Zeitung jetzt andere Abstandsregeln als die 1,50 Meter empfohlen. Der dänische Pianist und Komponist Bent Fabricius Bjerre ist gestorben. Er machte sich als Jazzmusiker einen Namen, aber auch als Filmkomponist und Musikproduzent. Er ist besser bekannt unter dem Namen Bent Fabric. Er hatte eine eigene Show im Fernsehen, in der er musikalische Gäste einlud und selbst auch spielte. Und deren Titelmelodie L.A. Cat, ein Klavierinstrumental, wurde 1962 sogar ein Welthit. Bekannt war Fabricius Bjerre auch, vor allem für die Musik zur berühmten Filmreihe Die Olsenbande.
die Kulturmeldungen mit Karin Fischer. Danke. Und das war Kultur heute. Hier geht's gleich weiter mit den Informationen am Abend. Wieder strengere Corona-Maßnahmen in Belgien. Das ist gleich eines der Themen ab 17:50. Ich bin Anne Seidel und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.